ARD.
An der Alster kann man von der Krugkoppelbrücke im Sommer an ganz heißen Tagen manchmal junge Leute in die Alster springen sehen. Die machen, ja, dann so, machen da so Arschbomben richtig, ne? Das darf man, glaube ich, nicht.
Und auch
da kommt irgendwann auch die Polizei. Also und ich freue mich aber immer über diesen Ungehorsam. Mhm. So, nee, darf ich nicht. Scheißegal, ich mache das jetzt trotzdem, weil in Alster baden ist einfach mega fett, ist das Beste. Ich habe es auch schon mal gemacht.
Wirklich?
Nicht die Arschbombe, aber ich war schon in Alster baden und es ist ein Fest. Der pure Nacktluxus.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Ja, und hier erzählen Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem, der Hamburg, sag ich mal, wach macht, mit extra viel Koffein, mit Hamburgs vielleicht coolstem Exportartikel. Die Nummer 3 auf dem deutschen Cola-Markt. Im Podcaststudio der Erfinder von Fritz Cola, Mirko Wolf-Wiegert. Moin, Mirko.
Moin. Danke für die Einladung.
Wann hast du die letzte Fritz getrunken?
Tatsächlich vor 25 Minuten.
Also ist tatsächlich auch ein tägliches Ritual und du bleibst dran am eigenen Produkt.
Häufig, ja.
Du bist auch wirklich, du kamst hier mit Fritz Klamotten und mit Fritz Rucksack. Also das ist so Corporate Identity durch und durch.
Ja, ich und auch natürlich auch meine Kollegen sind immer leicht zu erkennen, weil wir häufig mit Fritz Cola Kleidung auch rumlaufen, wie so eine wandelnde Litfaßsäule. Das war eine lange Geschichte dazu.
Nämlich? Die, ja, mittelkurze Version.
Die mittelkurze Variante. Also als wir uns gründeten vor 22 Jahren, hatten wir halt nur 7.000 Euro, um uns selbstständig zu machen. Und da war klar, dass alles, was wir irgendwie an Werbung machen können, müssen wir irgendwie nutzen. Also unsere Autos mussten wir direkt mit Fritz Cola beschriften und auch T-Shirts tragen. Mit Fritz
Eure Körper.
Unsere Körper, alles was geht. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum die beiden Gesichter auf der Fritz Cola drauf sind. Vielleicht kommt das später noch.
Natürlich kommt das später noch. Sag mal, und wenn ihr Fritz trinkt, ist das ein Vergnügen trinken oder ist das so wie bei Darboven eher so eine Verkostung?
Beides. Vorhin war es ein Trauertrinken tatsächlich, weil ich auf einer Beerdigung war. Mhm. Gestern war es ein Arbeitstrinken, wo wir mit den Kollegen aus der entsprechenden Abteilung wirklich in Colas reingetrunken haben und auch besprochen haben, was wir da schmecken, was Nuancen halt. Aber häufig sonst ist es ein Genuss, wenn man irgendwie weggeht ins Restaurant, also wenn ich essen gehe zum Beispiel.
Wenn ihr eine neue Sorte im Programm habt, keine Ahnung, ich fantasiere Granatapfel und so, hat der Chef dann am Ende, hast du ein Vetorecht?
Ja,
und
klar, logisch.
Also hast du auch schon mal Gebrauch von gemacht?
Ja, klar.
Wann denn zum Beispiel?
Wir ventilieren ja erstmal als frei und diskutieren alles und sprechen über alles. Mhm. Und irgendwann gibt es dann schon so verschiedene Dinge, auf die ich achte und da werden dann die Vorschläge werden dann so ein bisschen kanalisiert.
Und wo hast du mal gesagt, nö?
Ich glaube, bei Maracuja-Schorle.
Maracuja? Gibt's nicht, ne?
Doch, also Maracuja ist total nett und macht auch Spaß und so, aber ist jetzt auch nicht so super outstanding.
Und da hast du gesagt, irgendwie, ja, in diesem Fritz-Kosmos sehe ich das so nicht.
Wir hatten andere Dinge, die wichtiger waren.
Ah, okay.
Zum Beispiel hatten wir da zu der Zeit unsere Fritz-Cola Super Zero. Die gab's noch nicht und da war mir wichtiger, dass wir erstmal die in die Spur kriegen und der Rest irgendwann später vielleicht.
Das ist auch so ein Leitprodukt, ne? Also ohne Zucker.
Ohne Zucker, genau.
Ja, genau. Ich bin ja, muss ich sagen, vor Stolz fast ohnmächtig geworden, als ich mal in Warschau war, in so einer Hipsterkneipe auf der Weichsel, auf so einem Schiff. Und da gab es dann plötzlich, dachte ich, guck nicht richtig, Fritz Cola. Und dann steht da Hamburg drauf, in Warschau. Und ich habe da mein Polnisch zusammengekramt und gestikuliert auf die Flasche und auf mich gezeigt. Die dachten, ich bin der Typ auf dem Etikett oder so. Ich kann mir vorstellen, ihr habt auch solche Geschichten. Also Fritz Cola in der Welt, oder?
Ja, ich erinnere mich noch, als ich viele Jahre her nach Barcelona gereist bin und in Barcelona in irgendeiner Seitenstraße in so einem ganz kleinen Kiosk gab es auch Fritz Cola und Fritz Kirsche damals. Da war ich schon stolz.
Das ist schon, schon enorm. In so einer kleinen, schlecht beleuchteten Gasse in Barcelona.
Genau, am Rande der Welt, also völlig unbedeutend. Aber der hatte einen Kiosk eben Fritz Cola, warum auch immer. Und das fand ich schon ziemlich gut.
So bummelig 20, 22 Jahre später, man muss ja schon sagen, ihr seid eine Hamburgensie. Wie fühlt sich das als Hamburgensie an?
Es macht mich auf jeden Fall stolz. So. Also ich bin ja noch nicht dritte Generation Hamburger. Und ich weiß, dieses leicht piefig provinzielle dritte Generation und so weiter. Ich bin zweite Generation und ich glaube, das ist schon eine schicke Sache, wenn man so ankommt in der Stadt, nach Generationen später.
Das Besondere war ja, das ist ein studentisches Projekt. Keine Laune, schon so ein bisschen mehr, schon fundiert, aber einfach mal machen. Vor 22 Jahren im Februar mit deinem alten Pfadfinderkumpel Lorenz Hampel. Und du hast schon gesagt, ihr seid die beiden da auf dem Etikett gewesen, ne? Ja. Was war die Idee für Fritz Cola? Kannst du dich noch erinnern, vor 22, 23 Jahren?
Ja, klar, logisch. Also die Idee war, wir wollten uns selbstständig machen. Und also bei mir war es schon immer ein Traum, definitiv. Ich mache mich selbstständig, da kann kaum was will. Und hatten wir verschiedene, so eine Klatte mit verschiedenen Ideen. Und die beste Idee mit am meisten Spaß war die Idee, eine eigene Cola zu machen. Also wenn wir uns zurückerinnern in die 90er, frühen Nullerjahre, da gab es nur eine Cola, meistens aus Plastikflaschen. Das heißt, wenn du in eine Bar, Café, Restaurant, Club gegangen bist, gab's halt, hast du eine Cola bestellt, gab es häufig dann so abgestandene Cola aus Plastikflaschen ohne Eis, irgendein Glas, und dann war es halt. Und unsere Idee war, dass wir eine Cola machen in so kleinen Glasportionsflaschen, eiskalt, und wenn ich die dann trinke, dann muss ich wirklich, ich brauche diesen Cola-Rausch, den muss ich wirklich fühlen, wenn es durch die Adern dringt, dieses Koffein, wenn es richtig scheppert. Und dachten uns, okay, und das machen wir jetzt als Cola. Und da haben wir 2002 vorbereitet und 2003 konnten wir dann anfangen zu verkaufen.
Und alles am Anfang, du hast gesagt 7.000 Euro, alles ja. So ein bisschen do it yourself. Ja, ihr alles. Selbst wart die Models und das auf dem Etikett seid ihr selbst gewesen. Ja. Wie, ich habe gelesen, irgendwie in einem Tischtenniskeller habt ihr einen Schnappschuss gemacht sozusagen.
Naja, wir haben halt mit diesen besagten 7.000 Euro gestartet und zwei gebrauchte Autos und zwei gebrauchte Handys und zwei gebrauchte Rechner. Das war so, das hatten wir zum Starten. Und eine Logoentwicklung an sich ist schon ziemlich teuer. Das haben wir uns überlegt, okay, wenn wir unser eigenes Gesicht nehmen, ist es nicht zwangsläufig schön, aber wir haben ein eigenes Logo und das ist gratis, also wir halten auch selber die Rechte daran. Das haben wir dann gemacht, haben uns gegenseitig aufgenommen in so einem Tischtenniskeller von meinem alten Studentenwohnheim in Odenmarschen und haben es dann zu Budni getragen, den Film, haben es dann Budni digital entwickeln lassen, Zeit vor Handykamera, und haben da am Rechner das so zusammengefrickelt, dass es halbwegs okayisch aussah, und wir haben das dann auf schwarz-weiße Etiketten, schwarz-weiß, weil schwarz-weiß ist das Billigste, mit unserer eigenen selbst gefrickelten Typo einfach als aufs Etikett gedruckt und dann auf die Flaschen gebracht.
Seid ihr da mal erkannt worden?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Das war also schon so stilisiert und schon so abstrakt dann irgendwie doch. Jetzt hat das Etikett aber ein Makeover bekommen. Man muss schon sagen, so, es fühlt sich an nach Facelift und so ein bisschen Haare, auch also mehr Haare, weniger Stirn, ein Ticken freundlicher. Ist das die Handschrift einer Werbeagentur jetzt?
Nee, das ist unsere Handschrift. Also wir beschäftigen uns halt auch mit unseren deutschen Kunden und mit unseren Kunden in Spanien und in Frankreich und England und so. Und die haben wir dann gefragt und da bei den nicht deutschen Kunden kam raus, dass sie das Logo eigentlich nicht so geil finden. Also unfreundlich, auch teilweise scary finden. Das war scary, okay. War so der O-Ton. Und aber weil die auch nicht so die gesamte Geschichte kennen. Also in Deutschland ist die Geschichte dann doch relativ präsent. Mhm. Und ich wollte schon lange mal einfach so das Design so ein bisschen updaten. Nicht ganz neu, aber schon so ein bisschen in die Gegenwart bringen, weil ja der Zeitgeist, Designansprüche haben sich auch einfach geändert. Also gerade heute ist es einfach, hört man einen deutlich höheren Designanspruch an als mögliche.
Aber das heißt, das habt ihr nicht mehr im Tischtenniskeller gemacht?
Nein, da haben wir tatsächlich eine Designagentur aus UK gefragt. Mhm. Und die haben dann einen Designer, wirklich einen hochkompetenten Designer aus UK gebracht, und der das mit uns zusammen dann neu designt hat.
Die Folgen des Erfolgs jetzt nach 2023, 22 Jahren, vermisst du denn aber mal im Alltag jetzt von Fritz Cola dieses Hands-on, dieses Selbermachen, dieses Improvisieren, Kisten selber bekleben und so?
Ja und nein. Also wir haben immer noch ganz viel Hands-on hinter den Kulissen. Das ist so. Also wir sind immer noch ein relativ kleines Team bei uns. Da ist noch genug Hands-on und gleichzeitig.
Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Wir sind jetzt so um die 330.
Aber ein kleines Team, schon mittelständischer, ordentlicher Betrieb. Ne?
Ja. Und wir tragen auch die Verantwortung. Und der endet so ein bisschen Hands-on. Also wir sind eben auch dafür verantwortlich, dass jeden Monat pünktlich das Geld überwiesen wird und dass einfach der Laden läuft. Ja. Wir haben Verpflichtungen bei unseren Lieferanten und Apfelpartnern und so. Und die leben alle davon. Insofern, das muss schon professionell laufen. Da ist so ein bisschen Hands-on, geht da so ein bisschen raus. Und gleichzeitig, wenn man hinter die Kulissen guckt, ist immer noch viel improvisiert und viel gemacht und viel Freiheiten für die einzelnen Kollegen bei uns.
Mhm. Habt ihr noch diese Start-up-Vibes oder bist du jetzt auch eigentlich in Wahrheit ein Limonaden-Tycoon? So vom Feeling.
Tycoon klingt eigentlich ganz geil. Vielleicht will ich ein Tycoon werden. Nein, aber weiß ich nicht. Aber Wir hatten jetzt vor einem Jahr, ist ja ungefähr ein Jahr her, da hatten wir die Führungskräfte zusammen. Und da war ganz klar, wir wollen kein Konzern werden. Also dieses konzernige Gefühl wollen wir nicht. Was haben wir dagegen gemacht? Wir haben bei uns eine Struktur eingeführt, die so ein bisschen den Pfadfinder, der Pfadfinderzeit entlehnt ist. Das heißt, bei uns sind die Abteilungen und die Aufgaben, die Bereiche sind so in Lager, in so Camps strukturiert, die sich gegenseitig abstimmen und miteinander arbeiten. Um so, jeder kann mit jedem reden, um dieses streng Hierarchische aufzubrechen, auch zu vermeiden, so gut es eben geht. Wir sind natürlich kein Startup mehr, aber versuchen schon dieses Startup-mäßige mit nicht so ausufernden Hierarchien und guten Miteinander. Daran arbeiten wir schon, dafür machen wir auch einiges. Ich glaube, das haben wir erhalten. Oder sind sogar vielleicht sogar besser geworden über die Jahre.
Fritz Kohler ist Hamburg durch und durch und du immerhin in der zweiten Generation Hamburg durch und durch. Wir machen mal so eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Beides.
Na, also.
Ja, doch. Ich habe mir über die Frage lange Gedanken gemacht. Denn,
wirklich? Ah, okay.
Ja, weil Alster ist ein bisschen nett und ist Fine Dining und ist ein bisschen gediegen und ist Joggen und ist Laufen, ist Spaziergehen mit guten Freunden. Und Elbe ist deutlich rougher, also da passiert mehr, da ist mehr Unternehmergeist, da brennt es mehr, da ist Halligall. Ich fange im Hafen an, wo es schon auch grob ist, Hafenstraße, Landungsbrücken, Touris, irgendwie raus bis nach Blankenese. Deswegen kann ich sowieso, wir haben bei uns intern den Begriff nicht Fokus, sondern Foki.
So, ja. Ach so.
Mehrzahl von Fokus. Feuer,
okay. Ja, jetzt haben sie auch, der dauert Gag. Im Moment.
Dauert,
genau.
Aber, ja. Und ich glaube, das hängt auch mit mir zusammen. Deswegen, wenn du mich fragst, entweder oder, es fällt mir ganz schwer. Und deswegen Alster und Elbe.
Ah, okay, dann wird das ja ein spannendes weiteres Spiel. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Das ist einfach Franzbrötchen.
Ja.
Ich hasse Fisch.
Ah, okay.
Und alles Franzbrötchen klar. Ist das Beste, was es gibt.
Ist es, ne? Ja, ja. Also schon, da geht einiges.
Das Original.
Dank an die Franzosenzeit sozusagen. Ja. Astra oder Holsten?
Astra. Holsten habe ich für mich noch nicht entdeckt.
Mhm. Und Astra auch so von der Marke, vom Spirit so, ne? Das ist ja euch nicht ganz, ja, unähnlich will ich jetzt nicht sagen, aber es hat...
Ja, wir haben für gleichbaren Kundenkreis.
Mhm.
Im Fall gleichbaren ja. Kundenkreis. Ich mag es am liebsten gezapft und am liebsten noch, wenn ich dann rausgehe in die Gastronomie, in Bars, Restaurants mit einer breiten Auswahl an Hamburger Bieren.
Ah, okay. Also du bist schon auch Bier Connoisseur.
Die einen sagen Connoisseur, der andere sagen Trinker, der andere sagen Biersäufer. Also hätte ich keine Cola gemacht, hätte ich Bier gemacht.
Wirklich, ja. Ja, das war, was war denn, du hast vorhin gesagt, eher so eine Klatte mit Ideen. Was war denn die zweitbeste Idee nach der Cola?
Die war entweder Eis oder Schokolade.
Eis oder Schokolade.
Ja, das war mega geil. Stell dir vor, du machst dich mit Eis oder Schokolade selbstständig.
Aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, Cola. Das war mega. Aber viele Freunde auch. Aber Cola ist haltbarer, ne? Oder?
Ja, Cola hat den Charme, du kannst es produzieren und eigentlich ist es ewig haltbar. Wir müssen ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufdrücken. Eigentlich können wir es auch, es ist auch Quatsch, kann weg. Weil solange du eine Cola-Flasche in Glas im Schatten hast und nicht in die Sonne stellst, hält 12.000 Euro.
Was soll da passieren? So wie Salz. Auf Salz ist, glaube ich, auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, und auch
auf Reis. HSV oder St. Pauli?
St. Pauli.
Oh, das kam schnell.
Ja.
Aber warst du schon mal... Ich meine, das sind ja auch Cola-Trinker.
Auch Cola-Trinker, die sind auch bestimmt nett, sind auch bestimmt cool. Wir haben auch Kunden, die HSV-Fans sind, alles gut.
Aber
und gleichzeitig, ich habe von Fußball gar keine Ahnung. Nicht ein Schimmer. Ich weiß, es geht um meinen Ball und es sind Menschen und die laufen übers Feld. Ne? Finde ich total gut. Aber bei St. Pauli ist einfach, ich meine, wir sind auch Partner von St. Pauli, obwohl ich keine Ahnung von Fußball habe. Aber die Stimmung, die Atmosphäre, der Kiez, das spricht mich an. Und auch wenn man da auf den Rängen steht und wenn man einfach hingeht, auch zu den Spielen und sich erklären lässt, was passiert jetzt gerade, ist einfach schon ganz geil.
Also, du hast auch Dauerkarte dann und so, ja?
Oder? Nee, wir haben eine Loge da.
Ah, oh, der feine Herr. Ah, okay. Ah,
ja, genau. Wir gehören zu den Schnöseln, die einfach mit Kanapé zugucken.
Schulterblatt oder große Freiheit?
Schulterblatt.
Mhm.
Wobei, es kommt wieder Foki, ne? Mehrzahl. Schanze, Schulterblatt ist nett, wenn ein Kumpel so ruhig, bisschen auch mal ein bisschen gediegener was machen und so ein bisschen quatschen einfach. Und große Freiheit, wenn ich Gäste von außerhalb habe, da muss man die einmal durch die große Freiheit führen. Auch die Geschichte der großen Freiheit erzählen, auch warum auch diese Kirche da steht und obwohl das ja auch schon sehr Halligalli da ist und so.
Ja, das ist eine große Toleranzstraße gewesen, ne? Genau. An der Grenze zu Hamburg. Hamburg war ja, ja immer so ein bisschen engstirnig und Altona war die große Freiheit. Ja.
Genau. Cool,
ja.
Genau, das war toll.
Und machst du denn noch so Party, große Freiheit, hoch die Hände Wochenende oder bist du jetzt eher auch schon so gediegener Vorstands-CEO?
Nee, es gibt da ja diese, wie heißt das denn da, diese Eckkneipe, wo man Karaoke machen kann.
Thai-Oase.
Thai-Oase.
Ja, genau.
Legendär.
Ja, total.
Da kannst du auch noch so in meinem Alter landen.
Das machst du auch? Dann ja, gehst du da hin und dann auch schon 2, 3 Hamburger Biere möglicherweise.
Ja, die brauchst du eben, vorher, ne?
Hat die mehr eben. Und dann
geht man nicht in die Thai-Oase.
Und was ist denn dein Musikwunsch dann?
Wo kann Schlager rauf und runter. Helene Fischer.
Wirklich?
Abfahrt, ja.
Atemlos?
Ja, als allererstes. Deswegen muss man vorher ein bisschen was drehen. Nee, aber ich bin tatsächlich bekennender Helene Fischer-Fan.
Aus welchem Grund?
Ich halte sie für eine ganz tolle Unternehmerin.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also eine taffe Frau, die sich durch schon hartes Musikbusiness durchkämpft. Ne? Ihre Musik, okay, muss man mögen oder eben auch nicht. Darum geht es auch gar nicht. Aber sie ist einfach eine krasse Unternehmerin. Und sie macht einfach ein geiles Geschäft.
Ich war mal beim Konzert tatsächlich hier und hatte einen Kumpel mit dabei, der totaler Fan ist. Und ich saß in dem Presseblock und die schnöselige Presse saß so mit verschränkten Armen da. Und mein Kumpel war so, atemlos, ging total ab. Und ich muss auch wirklich sagen, also dir wird da unter unternehmerischen Gesichtspunkten für dein Geld eine Hammer-Show geboten.
Ja.
Du sitzt da im Stadion und die fährt mit einem Papamobilartigen Ding, Auto durch die Gegend. Artistische Verrenkung, die singt, die gibt alles.
Ja, deswegen, also sie arbeitet hart für ihr Geld und sie macht das großartig. Und
she works hard for the money, ja genau.
Ganz genau. Und ich finde, wenn Menschen sich in diese Selbstständigkeit wagen, ne, sei es ein Kiosk oder sei es in die Kunst oder Musik oder mit Cola oder Bier oder irgendwas, ne, dann hat das bei mir immer tiefsten Respekt. Ja. Ich bin leidenschaftlicher Unternehmer und deswegen finde ich andere Unternehmer immer großartig.
Als leidenschaftlicher Unternehmer, wenn du auf dem Schulterblatt oder auf dem Kiez oder irgendwo unterwegs bist, hast du so einen professionellen Blick, so einen Fritz-Cola-Blick, warum ist hier die falsche Cola am Start in der Kneipe?
Das ist ganz schlimm. Ich glaube, ich nerv auch meine Umwelt manchmal ein bisschen, weil den Blick, der geht auch nicht aus.
Darf in deiner Umgebung ein Konkurrenzprodukt getrunken werden oder bist du da dünnhäutig?
Nee, es dürfen auch andere Colas natürlich da stehen. Ich sehe es dann sportlich. Ich gucke mir halt an, wenn ich eine Getränke- oder eine Speisekarte sehe, da gucke ich mir als erstes mal die Getränkeauswahl an. Und das sagt häufig viel über die Gastronomie.
Mhm.
Also wie kuratiert ist das? Hat sich da jemand Mühe gegeben? Gibt's da Stolpersteine? Gibt's da Dinge, wo man was ausprobieren kann? Oder ist das so ein bisschen lieblos?
Also die Exegese einer Getränkekarte ist ja irre. Also schön.
Was ist eine Branchenkrankheit? Ich glaube, wenn du in der Getränkebranche arbeitest, ist das so Blick 1, noch vor dem Essen.
Hamburg sei die schönste Stadt der Welt, sagen viele Hamburgerinnen und Hamburger so halb im Scherz.
Ja, also ich mag mein Hamburg, ich liebe uns hier, klar, geile Stadt ist es schon, ist auch gut. Und gleichzeitig komme ich schon viel rum in der Welt. Ich verreise liebend gerne, komme dann immer noch lieber nach Hause zurück. Und ich denke, wir bleiben oft hinter unserem Potenzial zurück und sind so ein bisschen selbstgefällig und verschnarcht. Und deswegen mag ich diese schönste Stadt der Welt eigentlich tatsächlich nicht mehr.
Mhm. Weil es gar nicht mehr das Potenzial, die Stadt noch hat, so abruft und einrechnet, oder?
Ja, wir sind manchmal ein bisschen verschnarcht.
Mhm.
Da gibt es eigentlich keinen Anlass. Also ich denke, wir sollten ein bisschen mehr Liebe zum Detail, ein bisschen Mühe geben.
Wo wohnst du in Hamburg?
Ich bin aufgewachsen in Wandsbek, eben Wandsbek, dann Niendorf und dann bin ich in meiner Jugend und Studentenzeit quer durch die Stadt gezogen und bin irgendwann im etwas ruhigen, beschaulichen Winterhude gelandet.
Ah, und wie wohnt es sich da so in Winterhude?
Ruhig und beschaulich.
Ruhig und beschaulich?
Ja.
Gibt es genug Getränkefachhandel, also bist du gut versorgt?
Ja, es gibt ja zum Glück da so die Nima Science, die haben sich da ausgebreitet, wie in Edeka Märkten und da gibt es immer reichlich
Nachschub. Da gibt es immer reichlich. Du hast schon angedeutet, dass du als Pfadfinder auch aufgewachsen bist, dass das sozusagen jetzt sogar in die Firmenstruktur auch abfärbt.
Ja.
Wie viel Pfadfinder ist denn in dir? Was ist denn das Besondere? Was macht dich zum Pfadfinder?
Naja, wir waren halt, bevor wir uns gegründet haben, waren wir 15 Jahre, über 15 Jahre bei den Pfadfindern. Also von der Kindheit bis dann in schon auch ins frühe Erwachsenenalter rein. Und also wenn du so Klischees über Pfadfinder im Kopf hast, so kurze Lederhose, Halstuch und so ein Pfadfinderhemd und dann Rucksack und Lagerfeuer, Gitarre, Fähnchen und so. Wir haben alle Klischees erfüllt. Jedes einzelne Klischee. Kannst du einen Haken
daran machen? Was waren das für Pfadfinder?
wir waren so in Hamburg, also wir waren erst beim Pfadfinderbund Nord, das ist ja so der größte freie Pfadfinderbund. Dass meine Ortsgruppe ist rausgeflogen irgendwann. Ich war Kind, ich habe es nicht begriffen, warum wir rausgeflogen sind. Wir waren woanders, waren wir anderen Pfadfinderbund, aber immer noch hier in Hamburg und so. Und so ein bisschen eher kernig traditionell. Also so Wandern und Lager und so große Fahrten, 3 Wochen Schweden, Frankreich und sowas gemacht.
Ah, toll. Und auch jeden Tag eine gute Tat und so?
Ich glaube, den Teil mit der guten Tat haben wir versäumt. Aber was uns geprägt hat, und das prägt uns auch heute noch im Unternehmen, weil die Gründer waren eben Pfadfinder, dieses Welt ein Stückchen besser machen, als wir sie vorgefunden haben. Das klingt so nach hehren Anspruch, aber runtergebrochen im Kleinen klingt es zum Beispiel, wir haben Glas-Mehrwegflaschen, die wir auch in Mitteleuropa gut durchpushen können, außerhalb noch nicht, da haben wir noch so ein bisschen Glas-Einweg in Spanien zum Beispiel, aber im Wesentlichen haben wir Glas-Mehrwegflaschen. Und das hilft uns, dass unsere Verpackungen halt nicht irgendwo rumliegen. Also das heißt, es gibt ein Rücknahmesystem, da ist ein Pfand drauf, die Leute tragen Flaschen zurück und so. Weil wir in der Pfadfinderzeit haben wir eben unseren Verpackungsmüll überall rumliegen. Also nicht unseren, aber grundsätzlich Verpackungsmüll in der Natur rumliegen lassen. So in den späten 80ern, frühen 90ern. Ja. Das haben wir ganz gut im Griff. Und auch ansonsten, wenn man so ein Unternehmen führt und vorangeht, ist das ein netter, guter, hilfreicher Leitfaden. Dieser Pfadfinder-Mythos einfach, sich daran zu orientieren.
Also ihr wollt was, ihr wollt nicht nur den Durst stillen, den Koffeindurst und den Cola-Durst, sondern ihr wollt damit auch noch was machen. Dazu kommen wir später auch noch, sozusagen so Geschäftsmann sein mit Haltung, ja, oder Cola verkaufen mit Haltung. Apropos Geschäftsmann, lag das bei euch in der Familie? Hast du das in den Genen?
Ja. Also meine Eltern haben sich so früh getrennt, aber ich habe bei meinem Vater viel gearbeitet. Der war schon Unternehmer, lange Unternehmer und hat dann auf dem Fischmarkt und anderen Märkten in Norddeutschland und später dann im Einzelhandelsgeschäft, hat er Geschäfte gehabt, hat alles möglich verkauft. Korbwaren, Geschenkartikel, Plüschwaren, Süßwaren, also Bonbons. Und da habe ich immer mitgearbeitet, in Ferien oder am Wochenende. Deswegen, mein allererster Gedanke tatsächlich, des Menschseins, das Bewusste, mich selbst registrieren und das heute noch erinnern, da muss ich 4 gewesen sein. Und ich weiß, es war dunkel, ich bin in die Küche gekommen, unsere kleine Küche in so einer kleinen Wohnung.
Wandsbek noch, ja?
In Wandsbek, genau. Ja. Und in der Nähe von Wandsberger Markt. Und mein Vater hat, es war dunkel draußen, mein Vater hat sich Frühstück gemacht, Haferflocken mit Zwieback und Zucker und Milch obendrauf und war ich ganz stolz, weil er hat dann auch so ein kleines Frühstücksschälchen gemacht. Und ich erinnere mich aber an diesen Vibe, an diese Freude. Oh geil, ich kann rausgehen, ich kann arbeiten, ich kann mein Ding machen. Also diese Energie, die morgens in dieser eiskalten Küche im Raum hing und auf mich abgefärbt hat. Das ist meine allererste Menschwerdung, Menschsein-Erinnerung überhaupt.
Das ist irre, du leuchtest auch gerade, weil das ist tatsächlich so ein richtiger Kristallisationspunkt und so ein Funke. Ja?
Ja, stell dir vor, deine Arbeit macht dir so viel Freude, dass du sonntags denkst, ich möchte Montag haben. Es macht einfach Spaß. Und das restliche Leben ist ja auch schön. Aber wenn man einfach diese Arbeit einem so trägt und dass man nicht über Work-Life-Balance spricht, sondern Work-Life-Blending, wie kriege ich das alles unter einen Hut und der Tag ist gleich lang genug.
Wo Arbeit nicht nur Mietbeschaffung ist, sondern sinnstiftend auch. Ja.
Ja.
Ah, schön, da, super. Dann sitzt ihr da mit dem Kumpel, ja? Sitzt ihr da mit dem Pfadfinderkumpel? Wir wollen eine Cola. Das klingt ja erstmal ganz gut. Es gibt ja diese Legende, ihr habt zusammen eine Rezeptur ausprobiert. In der Wanne.
Ich weiß auch gar nicht, woher diese Wanne kommt tatsächlich. Aber uns begleitet jetzt. Ja, ihr habt doch in der Wanne was angerührt. Und Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht. Was stimmt ist, wir haben in den Zeiten vor Google, oder wir haben irgendwie Leica-Suchmaschinen angeworfen und haben uns versucht, so ein Cola-Rezept zusammenzudichten. Das ging alles irgendwie ganz schrecklich schief und das hat nicht funktioniert. Wir wussten auch nicht, wie es geht. Aber wir haben dann nach viel Telefonieren eine kleine Brauerei gefunden und die haben uns geholfen, da die Schritte zu gehen, dass wir mal eine brauchbare Cola irgendwie bei dann kriegen. So.
Und es gibt ja also dieses sehr sprichwörtliche Cola-Geheimnis, die Rezeptur. Ist das bei euch, liegt das irgendwo im Safe?
Ja, Cola-Rezepte gibt es viele tatsächlich. Ja. Also ist auch mittlerweile auch
euer.
Unser, ja. Also man kann, das ist ein bisschen schade, man kann irgendwie als Nachbarn irgendwie erst nachempfinden und so weiter. Und wir beschäftigen uns aber sehr tief mit Cola-Rezepten. Das heißt, wir haben heute schon nicht nur ein Rezept, sondern auch nicht nur ein Drittel, sondern wir sind da recht gut und sehr solide aufgestellt. Gruß geht raus an meine tollen Kollegen.
Und damals, also ihr habt gesagt, okay, wir haben Lust, das zu machen, aber wir haben gar nicht die Cola-Expertise, sondern dann suchen wir uns die Experten.
Ja, wir waren halt junge Studenten, so, oder jung nicht mehr, aber Studenten auf jeden Fall. Und es war klar, okay, wir wissen, wir haben gar keinen Schimmer, wie das geht so. Aber wir haben ja in Deutschland zum Glück eine breite Basis an Herstellern und Industrielieferanten und alles, die irgendwie wissen ja jeden Kram und die kannst du fragen.
Und alles low budget, alles self-made, die Fotos und den Namen.
Investoren.
Bitte? Ohne externe Investoren. Ohne, also hier, die Höhle der Löwen gab es damals noch nicht und irgendwelche Start-up-Programme von irgendwelchen Wirtschaftsbehörden auch noch nicht so richtig. Ne?
Hat auch überhaupt keinen Bock drauf. Weil wir wollten ja unser Ding machen. Und wenn du Geld von anderen Leuten nimmst, dann musst du schon auch noch ein bisschen dich nach anderen Leuten richten. Das ist ein bisschen natürlich auch der Deal, klar.
Und in deinem Buch hast du auch geschrieben, irgendwie immer, wenn wir viel Geld hatten, haben wir eigentlich viele Fehlentscheidungen getroffen. Und wenn wir wenig Geld hatten, da war mehr kreatives Potenzial, mehr Energie.
Wenig Geld ist auch hilfreich, kann auch ein Segen sein tatsächlich. Es zwingt dich nicht, Foki zu machen, sondern Fokus zu halten, weil du hast einfach kein Geld. Und den Euro, den warst du, musst, kannst du ja nur einmal ausgeben. Und mit mehr Geld haben wir auch mehr Quatsch gemacht. Insofern ist dieses diese selbst auferlegte Selbstdisziplin durch kein Geld auch gut.
Und auch der Name Fritz. Das ist auch keine Idee einer Werbeagentur gewesen, sondern das war eure ureigene Idee, so eine Brainstorming-Geschichte.
Ja, genau. Wir haben nach Ideen gesucht für Namen und haben uns dann etliche 40, 50 Namen ausgedacht, auf einen Zettel geschrieben, haben uns mit dem Zettel vor das Einkaufszentrum Hamburger Straße gestellt und haben Passanten gefragt, welcher Name nach deren Meinung zu einer Cola passen würde, zu einer Hamburger Cola. Und zum Glück waren die meisten haben sich auf Fritz versteift.
Ah,
war auch der beste Name aus der Liste.
Der beste Name. Auch jetzt international ganz gut umsetzbar, ne?
International funktioniert der super.
Ja.
Weil ganz klar ist, das Fritz, das muss eine deutsche Cola sein.
Es gibt da ja so legendäre Wegmarken, die sozusagen die Supergeschichte von Fritz Cola strukturieren. Und der erste Fail-Versuch war in eurem oder in einem Studentenwohnheim Emil Wolfhaus in Othmarschen. Kannst du dich noch an den Abend erinnern?
Ja, wir hatten zwei Cola-Rezepturen in so braunen Bierflaschen abgefüllt und haben dann für meine Mitbewohner im Keller, in der Kellerbar, so einen Barabend angeboten. Es gab Cola pur, Cola rum, Cola Whisky, Cola noch irgendwas, Wodka oder so. Dafür konnten sie alles trinken, gratis, oder mussten wir Euro zahlen oder so. Und sich entscheiden, welche Rezeptur am besten geschmeckt hat. Die mit dem weißen Deckel oder die mit dem grünen Deckel. Und eine von den Rezepturen ist dann geworden. Aber da fing es an.
Und das war das denn immer Cola pur oder wurde da auch gemischt an diesem ersten Abend?
Das war Cola pur und auch Cola gemischt.
Mhm. Also ging auch gut.
Ja, wir haben bis morgens um 10 gefeiert. Denn was meine Mitbewohner natürlich nicht wussten, war, dass wir dreimal mehr Koffein als die anderen Colas hatten.
Das heißt, habt ihr gar nicht erzählt. Ach so,
bitte. Steinhagel voll und bumswach. War gut.
Sternhagelvoll und bumswach. Das ist ja auch das Rezept. Und habt ihr da, ihr seid dann ja mit den ersten Kisten durch die Hamburger Landschaft gegangen, von Kneipe zu Kneipe, übers Schulterblatt und
am Grindel.
Gloria war einer der ersten Läden, glaube ich.
Ja.
Und auch die kleine Pause.
Die kleine Pause, natürlich.
Das sind so Veteranen, Fritz-Cola-Veteranen.
Jo, das sind die Veteranen der ersten Stunde. Neben dem BP1 und Bedford Café, die es heute leider nicht mehr gibt. Aber
Und Gloria hat, glaube ich, auch, wenn ich mich erinnere, sogar ein eigenes Branding bekommen. Ja. Ne?
Da hatten sie Fritz Cola mit weiß-roten Etiketten. Das war das Gloria-Rot, so ein ganz spezielles Rot mit dem Logo drauf. Und so konnte man damals Falk überzeugen, dass er unsere Cola mit reinnimmt, wenn er sein eigenes Etikett kriegt.
Ja, das sind jetzt heute, das ist ja fast wie eine blaue Mauritius wahrscheinlich bei eBay, ne, wenn man so eine alte Flasche noch irgendwie bekommt.
Also, ich habe auch noch eine Flasche zu Hause.
Hast du noch, ja? Hast du noch so Devotionalien aus den ersten Tagen
zu Hause? Im Keller, eingestaubt.
Was steht da zum Beispiel?
Alte Cola-Flaschen, das meiste sind tatsächlich alte Cola-Flaschen. Und das aber nur für Fach-Nerds, die sich dann freuen an irgendwelche Details. Das
muss man wirklich lieben. Nerds gibt es immer und gibt es immer viele. Ihr habt ja intuitiv fast alles offenbar richtig gemacht, sonst wärt ihr ja nicht da oder bist du jetzt nicht da.
Zum Glück sieht das so aus, ne?
Ja. Was war denn so ein Fail?
Das waren so viele, wenn ich gleich dir mal erzählen. Also wir hatten zum Beispiel mal eine Fritz-Cola mit Stevia, mit Steviolglycosid.
So ein Süßstoff ist das,
Süßstoff,
ne?
Genau. Und,
kann ich mich erinnern. War das nicht grün? Nee, was war?
Ja, es hatte ein grünes Etikett.
Ja, habe ich auch getrunken.
Ein graues Etikett, da hatten immer sehr viel
ausprobiert. Ich war Kunde.
Ja, da war, vor mir sitzt der einzige Kunde. Ich habe ihn gefunden, nach all den Jahren. Das Ding ist halt, die Cola hat, also am Anfang hat sie nicht so gut geschmeckt und wir hatten ein neues Rezept, das wirklich auch ein gutes Produkt, ganz leichter Cola-Geschmack und so, eine angenehme Süße. Nur die Verbraucher haben nicht verstanden, dass immer noch Zucker drin ist. Du kannst mit Stevia quasi Zucker reduzieren, aber nicht zuckerfrei machen. Und wenn du auf die Deklaration geguckt hast, was natürlich dann der kundige Verbraucher macht, der sieht dann Wasser, Zucker, ist immer noch Zucker drin und dann kauft es nicht.
Ah, okay. Es gab, glaube ich, auch mal bei Fritz Cola zuckerfrei oder ohne Zucker auch mal ein falsches Etikett, ne?
Ach ja, das, du hast das Buch wirklich gelesen.
Ich habe es ja schon gemeint.
Ja, wir haben da auch, genau. Wir haben eine ganz neue Flasche rausgebracht. Unsere erste Individualflasche, so kleine, knubbelige, ganz süße Flasche mit so ganz kleinem Etikett drauf. Wir haben uns auch Geld von der Hamburger Sparkasse ausgeliehen, irgendwie 500.000 Euro, also wahnsinnig viel Geld. Das war das erste richtig große Fremdkapital, also wo wir uns einfach was geliehen haben. Und dann waren wir auf der Messe Internorga, diese Gastromesse in Hamburg. Ja. Und dann haben wir unsere Ware da ausgestellt und da kam eine Studienfreundin zu Besuch und den trinkt die das und wir quatschen das ein bisschen. Da guckte mich so an, sag mal, Mirko, bei deiner Fritz Cola zuckerfrei, ne? Warum steht eigentlich auf der Deklaration, auf der Inhaltsangabe hinten Wasser, Zucker? Ich denke, die ist zuckerfrei. Und dann hatten wir die Ware ja schon produziert.
Und dann?
Dann war es zu spät.
Und dann haben wir gesagt, jetzt hoffen wir, dass es keiner merkt.
Ja.
Und sie war die Einzige, die es gemerkt hat, oder gab es noch?
Es gab zwei, drei andere.
Ach so, okay, aber das...
Das konnten wir im Einzelgespräch, das war auch nicht so viel, ne? Aber im Einzelgespräch konnten wir das dann ausräumen.
Aber da wart ihr ja noch relativ am Anfang und dann habt ihr 500.000 Euronen
ausgeliehen.
Mhm. Also, das klingt auch nach der einen oder anderen schlaflosen Nacht, oder?
Ja, das klingt erstmal nach Dankbarkeit gegenüber der Haspa, dass wir ihm das Geld gegeben haben. Und es klingt nach, ja, aufregende Zeit, weil du bist dann eine relativ hohe Verpflichtung eingegangen und musst das Geld wieder zurückzahlen und irgendwie Business damit machen und hat funktioniert.
Am Anfang war ja eben alles low budget. Ich habe gefunden, deine Oma hat dir eine Sackkarre geschenkt. Also das war auch nötig. Ja,
eine Sackkarre und ein erste Sackkarre und dann so ein Hubwagen, so ein ganz einfacher Hubwagen, wie man es aus dem Lager rauskennt. So. Ja, wir haben halt in den Kellern unserer Familien die erste Ware eingelagert, das erste halbe Jahr oder so. Und haben die LKWs dann von Hand entladen, jeden Kasten einzeln, und unsere Autos wieder von Hand beladen. Und meine Oma, die konnte das nicht mehr angucken, das Elend. Hat dann so eine Sackkarre geschenkt. Die hatte ich auch lange, bis sie ein bisschen mehr geklaut wurde.
Ach.
Leider, ja, irgendwann war sie weg. Aber um den Rücken zu schonen, der arme Junge.
Also ihr brauchtet auch schon noch Nebenjobs, ne? Wann habt ihr das erste Geld richtig verdient? Also wann konntet ihr euch drauf verlassen?
Wir haben in der Anfangszeit noch zu Ende studiert, also weiter studiert, das ist auch noch dann fertig gemacht irgendwann, haben dann noch woanders gearbeitet. So habe ich dann auch beim Optiker nebenher noch gearbeitet, um einfach Geld zu verdienen. Und Fritz Cola dann aufgebaut. Mhm. Also wir waren wirklich 7 Tage die Woche gut beschäftigt. Und nach 3 Jahren haben wir, glaube ich, das erste Mal so ein kleineres Gehalt uns rausgenommen und auch dann Mitarbeiter mal beschäftigen können.
Und ihr wart auch immer mit dabei, also der Chef packte mit an, auch im Direktvertrieb und da erlebt man ja auch wahrscheinlich Sachen, ne? Also gerade in die Kneipen, das ist ja kein langweiliges Leben, sind ja keine langweiligen
Orte. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Also wir haben ja wirklich selber dann die Gastronomen angesprochen und haben selber ausgeliefert, weil der Getränkehandel hat uns noch nicht geführt damals. Und ich auf dem Kiez oder Schanze auch, da Eppendorf, Grindelow und so weiter, da habe ich schon fast alle Keller gesehen von den Kneipen und einfach da meine Cola reingetragen und die das Leergut rausgeholt und so. Das macht auch Freude. Es strengt an, aber du erlebst was. Du erlebst die Leute, die da arbeiten, die herzlich sind, mit denen du noch eine Cola oder einen Kaffee trinkst und einen Plausch hältst und so. Das ist auch schon eine nette und sehr schöne Arbeitsatmosphäre. Und daran erinnere ich mich gerne zurück. Und das ist das zu den paar Dingen, die ich heute bei meinem eher bürolastigen Job vermisse. Mhm. Einfach diesen Austausch mit den Tresenleuten. Mhm.
Du schreibst in deinem Buch auch von besonderen Vorkommnissen so in besonderen Etablissements. Also durchaus mal, da war das ein oder andere Bordell, da wird auch Fritz Cola getrunken.
Ja, das war ganz heiter tatsächlich. Also es ist halt eine andere Welt und die machen da einfach eine andere Form von Geschäft und Business. Und dann klinge ich da auch in meinem Musterkoffer und dann geht die Tür auf und dann auch so eine leicht bekleidete Dame öffnete die Tür. So, ach, du musst Mirko sein. Ich so, ja, ich bin Mirko. Und dann war ich dann in einem Tagesbetrieb von einem Etablissement gelandet. Hab dann mit dem Kollegen von Jägermeister, der war dann auch gerade da, mein Sprüchlein aufgesagt. Haben dann unsere Produkte verkauft und dann klingelte es. Und der Jägermeister-Kollege hat dann auch gelacht. Du Mirko, jetzt geht's los. Und dann hat uns der Besitzer, ja, komm schnell mit. Und haben uns verstecken müssen, weil natürlich dann der Gast...
Dann Kunde.
Da, der Kunde, ja, und eben zu den Damen wollte. Und dann kommt erst wieder raus, dass er dann da quasi dann verschwunden ist.
Ganz vorne mit dabei. Das klingt ja auch spannend und witzig und unterhaltsam. Was
ja, du Leben. Siehst einfach andere Lebensrealitäten, die man sonst in seiner Bubble nicht sieht. Und das ist schon interessant auf jeden Fall. Mhm. Und ist ja auch Teil unserer Stadt.
Mirko, du mit Fritz Cola wart ihr lange unterm Radar von dem Big Short von Coca-Cola. Woran habt ihr gemerkt, dass ihr entdeckt wurdet?
Das erste Mal, als wir so ein Plakat gemacht haben, trink lieber Fritz, war der Spruch. Und du hast so einen Kussmund gesehen, der mit so einem Strohhalm so eine Fritz-Cola getrunken, also leer gesaugt hat. Und dann eine Hand im Bild, die so eine rot-weiße Fritz-Cola-Flasche, es war eine rot-weiße Fritz-Cola-Flasche, war unsere Marke, ausgegossen, aber sie war rot-weiß. Und da kam dann relativ schnell nach 14 Tagen ein Brief aus, und dann die Post aufgegangen, und dann kam ein Brief aus Berlin und meinte, hier Freunde, ja, nett, ganz toll, aber bitte hier unterschreiben, das dürft ihr dann nicht.
Unterlassung, machen. Ja?
Ja, klar, sofort. Ist ja auch okay, ist ja auch in der Form von Diffamierung und war lustig gemeint, aber kam nicht lustig an.
Und gab es eigentlich mal so ein unmoralisches Angebot zur Übernahme von Coca-Cola?
Nein. Also es gab schon viele Angebote, aber nein.
Ach so, aber es kamen Leute, die sich für euch zu einem früheren Zeitpunkt, als ihr noch erschwinglich wart in Tüttlichen, euch zu übernehmen.
Ja, ja, klar.
Und ihr wolltet aber nicht.
Nein.
Die Ablehnung war immer sofort da, oder hast du auch schon mal gezweifelt und eine Nacht drüber geschlafen?
Na, ich habe mich halt häufig gefragt, warum mache ich das? Ist das richtig, was ich mache? Was mache ich mit meinem Leben und so? Und aber ich bin immer zu dem Entschluss gekommen, nee, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und das ist eben Fritz Cola machen.
Ihr habt ja auch eine Haltung. Beim G20-Gipfel zum Beispiel, die äußert sich dann auch in Aktionen oder auch in Werbeplakaten. Ihr habt mal auf dem Plakat Donald Trump mit so einer kanonenförmigen Fritz-Cola zum Mond geschossen, ja. Mhm. Also ihr wollt auch schon was dabei. Und es geht euch auch um was bei der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, mit Rechtspopulismus. Jetzt gibt's ja auch in Ostdeutschland, wo die AfD ganz andere Zustimmungswerte hat als hier möglicherweise in Hamburg, da gibt's ja auch Kneipen mit Fritz-Cola. Spürt ihr da Gegenwind?
Ja, das spüren wir Gegenwind. Also, und auch nicht nur in Ostdeutschland. Insgesamt spüren wir natürlich auch mal Gegenwind. Ich meine, bundesweit liegen da eine bestimmte Partei bei um die 20% oder was. Mhm. Und da gibt es natürlich auch einfach Gastronomen, die haben keinen Bock, unsere Produkte zu verkaufen. Das ist dann auch okay.
Und geht ihr da ins Gespräch mit denen?
Ja, oder? Also ich weiß, im Harz hatten wir vor einiger Zeit ein Gespräch. Also das hat nicht ich geführt, das hat der Kollege vor Ort geführt, der das Harz, den Harz betreut. Und die haben auch da, ich war aber nicht dabei, habe auch das Gespräch gesucht und so. Und ja, das ist ein bisschen, wir leben in sehr polarisierten Zeiten, oder ja, doch polarisierten, aufgeladenen Zeiten und so. Und das ist die Konsequenz, also einfach, dass es auch Menschen gibt, die einen nicht mögen.
Mhm. Erlebst du das in Hamburg auch?
Nein, Hamburg gar nicht.
Es war Hamburg ein besonders gutes Pflaster für euch. Also es gibt ja so dieses Kairos, der Moment, der Ort und alles stimmt. Wäre Berlin nicht noch cooler gewesen eigentlich?
Berlin wäre auch gut gewesen, klar. Jetzt waren wir eben Hamburger. Mhm. Und ich glaube, Hamburg ist ein guter Ort, weil es eine Mischung ist aus Offenheit, Neuem gegenüber, aber auch finanziellem Vermögen, was halt in Berlin vor 20 Jahren nicht der Fall war. Ich glaube, heute ist Berlin natürlich auch anders. Also heute hat Berlin einfach andere Stärken. Heute ist Berlin in einigen Dingen stärker als Hamburg. Und wenn wir heute neu gründen würden, dann würden wir vielleicht nach Berlin gehen. Mhm. Sag ich das als Hamburger? Ja, Berlin hat ein paar Stärken, das muss man einfach anerkennen.
Mhm. Fritz, wir haben schon gehört, ist schon ein mittelständisches Unternehmen. 300 Leute, 300 Fritzen, so nennt ihr euch, Fritzen, ja, genau. Ja. In Billbrook.
Nee, nee, nicht mehr.
Nicht mehr, sondern?
Nee, Billbrook waren wir lange.
Ja.
Und wir sitzen jetzt am Klostertor, heißt der Stadtteil. Das ist da im Münzviertel.
Ach was, ja. Ganz zentral. Münzviertel da am Hauptbahnhof.
Genau, dahinter.
Würdest du eigentlich jungen Leuten heute raten, macht euch selbstständig?
Auf jeden Fall.
Ja.
Das Beste, was du machen kannst.
Ja. Du hast in deinem Buch ja auch ganz viele Tipps gegeben, die dann fett schwarz angestrichen sind.
Ja, du kannst mein Buch lesen einfach als Geschichten von Fritz Kohler oder du kannst mein Buch lesen als Inspiration zur Selbstständigkeit.
Ja. So habe ich es auch verstanden. Mir fehlt das Gehen. Ich bin jetzt zu alt. Aber
und gleichzeitig, das Gehen kannst du dir antrainieren. Das Gehen ist in jedem Menschen drin.
Ja.
Und das ganze Fritz-Cola-Projekt sollte auch im Ursprung erstmal ein Projekt für Lorenz und mich sein, dass wir Selbstständigkeit lernen. Also dass wir in dieses Mindset, in dieses Bewusstsein reinkommen. Denn was schon auffällt, und das sagen viele, die selbstständig sind, wenn du erstmal selbstständig bist, hast du automatisch neue Ideen, neue Impulse. Mhm. Du siehst die Welt so ein bisschen anders.
Ja.
Und dieser Mindset-Shift, der hilft dir, wenn wenn du schon mal was machst, was Kleines.
Ja.
Das Fritz Cola so groß geworden ist, war damals gar nicht geplant. Kann man, glaube ich, gar nicht so planen. Aber, und daher denke ich, dass eigentlich die meisten Menschen, wenn sie denn wollen, sich darauf einlassen, das lernen können. Das ist Lernen und Arbeit wie alles andere auch im Leben.
dein Partner, dein Geschäftspartner Lorenz und du, ihr geht ja seit einiger Zeit getrennte Wege. Also er hat sich da rausgezogen. Ne? Wie schmerzhaft, sie habt das ja auch vorbereitet und so, aber wie schmerzhaft war das denn doch am Ende?
Das ist auf jeden Fall natürlich eine Veränderung und natürlich auch ein Schmerz, weil da ging eine Epoche zu Ende. Also wir haben beide zusammen gegründet mit viel Leidenschaft, mit harter, langer Arbeit und sehr intensiv Tag und Nacht und auch viel Zeit gemeinsam intensiv erlebt, tolle Zeiten gemacht, wirklich großartige Zeiten. Und ich würde es immer wieder so machen. Und da geht was zu Ende und und sich neu finden, also ich mich in meiner Rolle neu finden, das Unternehmen neu zusammensetzen, die Leute mitnehmen und so weiter. Das ist schon ein intensiver Prozess und vielleicht einer der intensivsten in meinem Leben.
Habt ihr noch Kontakt?
Sporadisch.
Ah.
Das Gute ist an Hamburg, wir sind ja nicht so groß, ne? Ist ja schon noch eher eine Kleinstadt, dass man läuft sich dann auch gerne über den Weg.
Es ist aber schon so, dass es also ein bisschen auch konfliktös war, sonst hättet ihr euch ja nicht getrennt. Also knallte da auch mal eine Tür.
Naja, also am Anfang hast du ein gemeinsames Ziel, ja, wir bauen das auf und wir wollen davon leben und das ist unser Ding. Und dann über viele Jahre haben wir es erfolgreich und sehr schön gemacht. Und dann wird man älter und man selbst verändert sich und auch eigene Wünsche verschieben sich. Die eigene Lebensperspektive verändert sich auch. Man hat auch andere Dinge nochmal vor und so. Und da gehen Dinge einfach auseinander. Ich glaube, das ist ein relativ normaler Prozess.
Wie eine Ehe manchmal, ja.
Wie eine Ehe vielleicht, ja. Dinge verändern sich.
Wie oft kommen junge Gründer, die jungen Wilden, und sagen, Mirko, erzähl mal.
Also häufig.
Jede Woche.
Ich kann leider nicht allen Wünschen nachkommen. Mhm. Das bedauere ich. Ich würde mir würde ich mir gerne mehr Zeit nehmen, tatsächlich, um mehr mit Leuten zu sprechen. Mhm. Aber dann und wann geht das schon. Und gerade bei Gründern, jungen Frauen und Männern, die auch sich im Food and Beverage, also Getränke essen, sich irgendwie Gastronomie selbstständig machen, den kann ich zumindest meinen Blickwinkel, meine Erfahrungen mitteilen. Die haben dann, heute ist auch eine andere Zeit, ist halt nicht mehr 2003. Ja. Heute gibt es andere Dinge, die man mit berücksichtigen muss. Und denen gebe ich immer so ein paar Dinge mit und die einen und anderen profitieren auch davon.
Mhm. Die Perspektive wollte neulich auch Bundespräsident Steinmeier hören. Also das heißt, ganz oben, wie war das da in Berlin? Ja, wie war das denn?
Ich war bei Herrn Bundespräsidenten.
Mit Anzug oder mit?
Ich hatte tatsächlich ein weißes Smoking. T-Shirt mit Fruchtcola drauf und schwarzes Sakko drüber. Ja, konnte ich mir nicht vergreifen, sorry. Aber ich dachte, wenn ich schon dieses Schloss gehe, wir waren ja da, Bellevue, Schloss, Gesetzesessen, Abendessen mit anderen Unternehmern, ganz tollen Frauen und Männern und eben unserem Bundespräsidenten. Bundespräsident top vorbereitet.
Ja, wirklich, ja?
Ja, aber da musste ich natürlich auch mein Fritz-Cola-T-Shirt anziehen.
Aha. Und was gab es zu trinken?
Es gab Wein und Wasser. Okay. Keine Fritz-Cola.
Ja, eben, ja. Es ist skandalös.
Aber ich muss sagen, wir haben einen tollen Bundespräsidenten. Mhm. Also der ist wirklich, der weiß, was er da tut. Und mit dem haben wir uns über eine Stunde unterhalten, anderthalb Stunden unterhalten.
Was konntest du platzieren?
Naja, was konnte ich mitnehmen? Was konnte ich mitnehmen, ist, dass er seinen Bundespräsidentensitz jede Woche verlegt in ostdeutsche Gemeinden, kleinere ostdeutsche Städte, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen. Er hat mir seinen Eindruck geschildert, dass er am Anfang erst dachte, so na, würde ich auf Ablehnung stoßen, würden die Menschen mich mögen, würden die Menschen auf mich zugehen. Und er dabei meinte, nein. Und er wurde freundlich empfangen und wir waren glücklich und stolz, dass er Bundespräsident zu kommen. Er ist ja schon auch, er ist der Bundespräsident, das ist nicht der Praktikant, sondern er ist schon. Und er hat auch was zu erzählen und nimmt Leute mit. Er kann auch Leute einfach mitnehmen, er kann auch toll sprechen. Und das war einfach für mich, ganz egoistisch betrachtet, ein sehr toller Moment. Und was wir mitgeben konnten, war, ich glaube, dass wir eine Diskussion führen müssen in Deutschland. Was erwarten wir als Gesellschaft vom Staat, von der öffentlichen Hand? Was kann der Staat, die öffentliche Hand leisten und was eben auch nicht? Also wo endet der Staat? Also ja, wir können alle Wünsche äußern, wir können alles Mögliche verlangen vom Staat, aber wo endet es auch?
Eigenverantwortlichkeiten.
Und wer kann was leisten? Ich glaube, dass diese Diskussion müssen wir führen. Was erwarten wir? Weil der Staat kann schlicht nicht alles leisten. So, er muss sich fokussieren. Und die Diskussion müssen wir führen. Also nicht nur mit Unternehmern, auch mit allen anderen Stakeholdern und Bürgern und so.
Apropos Bundespräsident, stell dir vor, du wärst König von Hamburg. Du hättest alle Macht plötzlich. Ja? Was würdest du als allererstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Ändern? Ich glaube, für die Änderung voranstellen, ich würde erstmal die Welt einladen in die Stadt. Ich würde schauen, ob ich mir weltweit schlaue, kluge Köpfe einladen kann und ob ich die einladen könnte, länger in Hamburg zu wohnen mit uns und uns zu inspirieren. Und ich würde gleichzeitig Hamburger einladen, für mindestens 1-2 Jahre ins Ausland zu gehen, im Ausland zu leben und dann zurückzukommen, die Inspiration. Also dieses leicht Provinzielle zu versuchen zu brechen, dadurch, dass sie mehr Leute reinholt, die uns inspirieren mit aus ihrer Geschichte aus aller Welt und Hamburg einladen, die Welt draußen zu erleben und die Welt ein Stückchen weit reinzuholen in die Stadt, dass wir dann unsere Stadt weiterentwickeln aus uns selber heraus. Ich glaube, das würde ich machen, wäre ich König von Hamburg.
Das heißt, wir schmoren so ein bisschen in unserem eigenen Saft gerade, ja?
Ja, wir sind so ein bisschen selbstzufrieden.
Aber hattest du Inspiration von außen? Bist du mal weggegangen irgendwie aus Hamburg?
Ich wollte immer weggehen. Ich wollte nach Kopenhagen gehen. Ich habe auch ein halbes Jahr in Kopenhagen gewohnt und gearbeitet während meines Studiums.
Ja.
Das ist nicht so schrecklich weit. So, und jetzt sitze ich hier. Ich habe zum Glück die Möglichkeit, viel zu verreisen. Das mache ich sehr ausgiebig und halt für mein Getränkebusiness. Und da nehme ich Inspiration mit und komme auch viel rum und treffe tolle Leute.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Also wo kommt die Stadt in besonderer Weise zu sich selbst?
Also alles rund um Wasser.
Ja.
Wasser ist so Hamburg, da geht Hamburg. Und das ist auch das, was mich manchmal so ein bisschen knickt. Ich glaube, wir könnten mehr daraus machen. Ich sag mal so, baden in der Alster, baden in der Elbe. Ja, ich weiß, Hamburger Sommer ist jetzt nicht so Badewetter meistens.
Nicht,
ja. Und gleichzeitig ist es das, was unsere Stadt hatte. Wasser. Wasser und diese Wildheit und diese doch auch Natur in der Stadt. Das müssen wir noch demokratischer, nutzbarer für alle machen, denke ich. Deswegen, ich freue mich. An der Alster kann man von der Krogkoppelbrücke im Sommer an ganz heißen Tagen manchmal junge Leute in die Alster springen sehen. Die machen da so Arschbomben richtig. Ne? Das darf man, glaube ich, nicht.
Und auch
da kommt irgendwann auch die Polizei. Also und ich freue mich aber immer über diesen Ungehorsam. So, nee, darf ich nicht. Scheißegal, ich mache das jetzt trotzdem. Weil in der Alster baden ist einfach mega fett, ist das Beste. Ich habe es auch schon mal gemacht.
Wirklich?
Nicht die Arschbombe, aber ich war schon in Alster baden und es ist ein Fest. Der pure Nacktluxus.
Warum? Wie? Was passierte? Wo warst du? Wo bist du reingesprungen?
Ich habe Segelschein für Binnengewässer. Ja. Das habe ich im Studium, durfte ich das bei so einem Segelverein machen. Da segelst du eben auf der Außenalster. Dann habe ich so an der 24-Stunden-Regatta teilgenommen. Sitze 24 Stunden auf dem Segelboot und segelt auf der Alster immer im Kreis. Mein Gott, wie langweilig. Nein, nachts ist nämlich kein Segel, also kein Wind, das ist halt Flaute. Und dann schipperst du so ein bisschen langsam rum und hast ganz viel Zeit, nachts in der Alster zu baden. Und dann schwimmst du mitten in der Alster, mitten in dieser geilen Stadt mit dieser Silhouette. Und das ist einfach unsagbar schön.
Das klingt jetzt wirklich nach einem Ding. Passt zur dritten Frage. Was würdest du gern mal machen, was du noch nie gemacht hast? Das hast du ja schon mal gemacht. Aber gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, ja, da ist so ein Hamburg-Moment, den will ich auch noch mal erleben?
Ich glaube, noch mehr Hamburg-Denkmäler erleben, die Geschichten hinterher hören. Wir haben ja diesen Denkmalverein Hamburg.
Ja.
Denkmalschutz 2.
Ja, es gibt mehrere. Es gibt Denkmalschutz, Denkmalverein, Denkmalrat. Es gibt alles. Der Denkmalverein.
Ja, also
mit Christina Sassenscheid.
Genau, ich folge Christina Sassenscheid.
Die hat ja gerade den Max-Brauer-Preis auch bekommen.
Genau. Ja, aus gutem Grund. Ne? Sie ist schon Frau Denkmal. Das kann sie. Ne? So. Ja, und sie hat aber zu allem, auch zu den abseitigsten Gebäuden, wo man denkt, kann ich eigentlich auch weg. Nein, nein.
So diese Brutalismusgeschichten haben sie ein großes Herz für, genau.
Genau, sie großes Herz für. Und auf einmal sieht man dann auch diese Gebäude mit einem neuen Blick. Und ich glaube, diese Gebäude und diese Momente der Stadt noch mehr zu erleben, da geht noch mehr. Plus, das ist auch ganz klar, in der Elbe baden. In der Elbe baden war ich nicht. Nur als Kind, kennst du vielleicht, wenn du Hamburger bist.
Lübecker, also
Lübecker,
fast.
Aber als Kind mit der Oma am Elbstrand und abends musste man mit Lösungsmittel und mit Teppentin die Beine und Füße schrubben, um die Teerflecken von Füßen und Beinen abzukriegen. Das war so meine Kindheit, ne?
Ja.
Der Elbeausflug. Und ich war seitdem noch nicht wieder in der Elbe. Und eigentlich, es werden gerade diese Badeverbote in der Elbe geplant, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Und trotzdem, Elbe wäre nochmal so Next Level.
Okay. Marco, bist du eigentlich reich?
Reich? Was heißt reich? Ich verdiene gut. Und natürlich, wenn man sagt reich, Fritz Kohler ist schon mein Unternehmen und das hat natürlich auf dem Papier auch einen Wert, aber es ist ein Papierwert. Das muss ich immer meinen Freunden erklären, weil wenn man nicht selbstständig ist, hat man so reich auf Geld. Und das Geld, was auf dem Konto ist, das ist nicht immer, das gehört einem nicht alles, also, sondern davon muss ich die Abgaben leisten und steuern und mein Mitarbeiter und alles. Ne? Also es geht mir sehr gut. Mhm. Ich glaube, das kann ich so sagen.
Wenn du nochmal an die Kladde von damals, von vor 23 Jahren denkst, ja. Und jetzt hat es ja nicht zufällig, sondern aus Gründen gleich mit dem ersten Versuch super geklappt mit Fritz Cola. Hast du denn nicht auch mal Bock, Schokolade oder Eis zu machen? Also mal was ganz anderes, also eine andere Idee.
Das ist mein Problem. Ich habe jeden Tag Bock, was anderes noch zu machen. Ich schaffe nicht mehr. Also mein Leben ist schon so ausgeführt mit dem, was ich mache tatsächlich, dass ich von der Zeit her leider nicht mehr machen kann. Und mich immer freue, wenn ich dann auf dem Plausch bin mit anderen Gründern, die irgendwie in Grillwürstchen sich selbstständig machen oder Eis oder Schokolade oder Bier oder was. Und ich dann so ein bisschen fachsimpeln darf. Da genießt denn den Moment.
Ja, vielen Dank, Mirko. Das war super, super spannend. Der Einblick in die Geschichte von Fritz Cola in die Gegenwart und in so ein bisschen in deinen Kopf und in dein Herz rein. Dein Buch heißt Fritz gegen Goliath, ist im Econ Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 20 Euro. Also wenn man nochmal tiefer einsteigen will in die Geschichte von Fritz Cola oder wenn man sich anzünden lassen will als Gründer von morgen. Das ganze Gespräch mit Mirko Wolf-Wieger zum Nachhören und auch alle anderen Begegnungen mit Bettina Tietjen, mit Wolf Biermann, mit Rolf Zukowski, mit Alexander Klavs, und da hörst du mal, was für eine erlesene Reihe das schon ist bei Viel Hamburg, gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Es gibt Menschen, die auch dann nicht aufgeben, wenn es mal schwierig wird, weil sie an ihre Idee glauben und die Welt ein bisschen positiver machen wollen. Um ihre Geschichten geht's in Sparks, Menschen, die uns inspirieren. Da ist zum Beispiel Fabian, der ein Startup gründet, um Verpackungsmüll zu reduzieren, bis ihn ein Burnout zwingt, langsamer zu machen. Oder Julia, die einen Begegnungsort für freie Künstlerinnen und Künstler ins Leben ruft. Und dann brennt in einer Nacht alles ab. Wir erzählen euch, wie diese Menschen mit Rückschlägen umgehen und ihre guten Ideen gegen alle Widerstände umsetzen. Sparks, Menschen, die uns inspirieren, ist ein Podcast von BR24. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.